Sie hören eine Sendung von DRS2.
Wo die Explosion passiert ist, dort habe ich mir die Ohren zugehebt und dann mag ich mich erinnern, dass ich zu meinen Füßen runtergeschaut habe und mein rechter Fuß, dort sind zwei Unterschenkelknochen rausgekommen und ich habe auch den Fuß gar nicht mehr gesehen. Und das hat sich dann herausgestellt, dass das überhaupt nicht so war und dass das hat nicht können sein, dass ich das überhaupt gesehen habe.
Unserem Gehirn fällt es sehr schwer zu unterscheiden unter Dingen, die wir uns vorgestellt haben oder die wir tatsächlich erlebt haben. Und so kann es sein, dass wir mit Vorstellungen bestimmte Lücken, die wir nicht mehr erschließen können, auffüllen und aber annehmen, das war so in dem Moment.
Ich erinnere mich an eine Untersuchung, die wir hatten. Es ging um über 20 Raubüberfälle auf Tankstellen. Und wir als Ermittler waren nie ganz sicher, wie der Täter aussieht. Obwohl man davon ausging, es war immer wieder die gleiche Person. Aber die Beschreibungen waren derart verschieden von verschiedenen Leuten, alten, jungen, Frauen, Männern. Und das zeigt doch, dass sehr große Mängel bestehen im Erkennen und Wiedergeben von bestimmten Vorgängen.
Erinnern und vergessen. Erinnern, was gar nie geschehen ist. Vergessen, was ich hätte einbrennen müssen. Unser Gedächtnis ist äußerst kreativ. Es filtert und interpretiert, es formt und verändert, es gewichtet und modelliert. Was wir einspeichern, aufbewahren und abrufen, unterliegt konstruktiven Prozessen. Denn das Gedächtnis ist kein musealer Aufbewahrungsort dessen, was wir erlebt und gelernt haben. Vielmehr speichern wir Informationen nach dem Prinzip der Sparsamkeit ab. Wir merken uns, was uns wichtig erscheint und wie es uns richtig erscheint. Alles Nebensächliche lassen wir an uns vorbeiziehen. Oder erinnern Sie sich noch, wem Sie auf dem Weg zur Arbeit heute Morgen begegnet sind? Hatte der Mann neben Ihnen im Zugsabteil einen Schnauz oder doch eher einen Dreitagebart? War das Auto, das vor Ihnen in die Straße einbog, nun blau oder rot? Hatte Ihre Nachbarin einen Abfallsack vor dem Haus stehen und war dir allenfalls schon gestern Abend dort?
In everyday life, people have all kinds of memory problems. For example, oftentimes people can't remember whether they did something or just thought about doing that thing.
Im Alltag haben Menschen alle möglichen Gedächtnisprobleme. Zum Beispiel können sich Personen nicht mehr erinnern, ob sie etwas tatsächlich getan haben oder nur daran gedacht haben, es zu tun. Menschen wissen nicht mehr, ob sie nun zu Hause den Herd abgestellt haben oder ob sie nur vorhatten, es zu tun. Manchmal müssen sie dann zurückgehen und kontrollieren, ob sie es wirklich getan haben.
Elisabeth Loftus, Professorin für Psychologie an der Universität California, Irvine, beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Gedächtnisproblemen. Ihr Spezialgebiet sind Zeugenaussagen. Die Erinnerungen von Zeugen sind oft entscheidend dafür, ob Verbrechen oder Unfälle aufgeklärt werden können. Gedächtnislücken oder verzerrte Erinnerungen bei Zeugen sind zwar ebenso üblich wie unsere alltäglichen Gedächtnisprobleme, aber weit folgenschwerer.
Das heißt aber nicht, dass wir nun alle Zeugenaussagen verwerfen müssen. Aber wenn der Verdacht besteht, dass die Erinnerungen eines Zeugen irgendwie verzerrt sind, dann sollten wir misstrauisch werden und diese sehr genau prüfen und nicht einfach unkritisch akzeptieren.
Augenzeugenaussagen sind ein äußerst fruchtbares Feld der Gedächtnisforschung. Die kalifornische Psychologieprofessorin Elisabeth Loftus gehört zu den Pionieren auf diesem Gebiet. Früh schon warnte sie vor der Kreativität des Gedächtnisses, vor dessen Tendenz, bedürfnis- und erwartungskonforme Erinnerungen zu liefern, beeinflusst durch unzählige individuelle, soziale und Umgebungsfaktoren.
Unfortunately, there's so many, and it really depends on the particular case and the particular case pattern.
Leider gibt es sehr viele Faktoren. Es hängt vom spezifischen Fall ab und vom Muster des Vorfalls. Es gibt zum Beispiel Faktoren, die während des Ereignisses selbst zum Tragen kommen. Zum Beispiel, wie hell es ist, wie weit der Zeuge entfernt ist, in welchem Gefühlszustand er sich in diesem Moment befindet, ob er unter Einfluss von Alkohol, Marihuana oder anderen Substanzen steht. All diese Faktoren können die Bildung der Erinnerung beeinflussen. Wenn das Ereignis dann vorüber ist, können wiederum andere Faktoren die Erinnerung stören. Zum Beispiel, wenn zwischen dem Ereignis und der Zeugenaussage eine zu lange Zeit liegt. wenn der Zeuge suggestiv befragt wird oder Medienberichte ihn beeinflussen, wenn seine Erinnerungen durch andere Zeugenaussagen verändert werden. Das sind alles Bedingungen, die das Gedächtnis verzerren können und einen Zeugen zu einer falschen Zeugenaussage bringen. Nicht, weil er unehrlich wäre, sondern weil er selber an die Richtigkeit seiner Erinnerung glaubt.
Nirgendwo sonst zeigt sich die Formbarkeit unserer Erinnerungen so deutlich wie in der Erforschung von Zeugenaussagen. Nirgendwo sonst kann sich die Flexibilität unseres Gedächtnisses derart verheerend auswirken wie hier, wo unschuldige Menschen Opfer verzerrter Erinnerungen werden können, wo Täter dank unpräzisen Zeugenaussagen entkommen. Zeugen müssen kaum Beachtetes plötzlich detailgetreu wiedergeben, müssen einen Menschen beschreiben, der ihnen kaum aufgefallen ist. Involvierte Augenzeugen müssen hochemotionale Ereignisse beschreiben, den Hergang einer Schießerei beispielsweise, das Aussehen eines Gewaltverbrechers. Subjektiv nebensächliches Erinnern, lange zurückliegendes Beschreiben, emotional belastendes Ertragen. Allesamt Faktoren, die den Abruf von Gedächtnisinhalten enorm erschweren, ohne dass uns dies bewusst sein muss.
You know, really the lesson from current research is just because a witness is confident and detailed and emotional.
Was wir aus der Forschung lernen, ist dies. Nur weil ein Zeuge selbstsicher, genau und emotional ist, heißt das noch lange nicht, dass ein Ereignis wirklich so passiert ist und dass der wirkliche Täter identifiziert wurde. Auch wenn der Zeuge sehr emotional auf den Verdächtigen reagiert. Das heißt, man muss immer noch zusätzliche Quellen beachten, die den Zeugen beeinflusst haben könnten.
Die Aussage eines Holzfällers.
Ja, Sie haben recht. Ich bin es, der den Leichnam gefunden hat. Ich ging heute früh, wie gewöhnlich, in den Bergwald hinter meinem Haus, um Zedern zu fällen. Dort lag die Leiche eines Mannes in hellbraunem Jagdanzug. Ob ich ein Schwert oder sonst etwas Bemerkenswertes gesehen habe? Nein, gar nichts.
Die Aussage eines Wandergeistlichen.
Gewiss, ich habe den Mann, der tot gefunden wurde, gestern gesehen. Er ging zu Fuß und führte sein Pferd, auf dem seine Frau saß. Der Mann? Ja, der hatte ein Schwert und auch Bogen und Pfeile bei sich. Ich erinnere mich noch ganz genau an seinen schwarz lackierten Köcher, in dem etwa 20 Pfeile steckten.
Die Aussage eines Gerichtsdieners.
Sie fragen mich nach dem Mann, den ich festgenommen habe. Ja, der ist niemand anders als der berüchtigte Räuber Taiyomaru. Es war abends gegen 8:30. Er hatte das mit Schmuck besetzte Schwert bei sich. Jetzt hat er sogar noch Bogen und Pfeile bei sich. So, sind diese Sachen aus dem Besitz des Ermordeten? Dann besteht kein Zweifel daran, dass Taiyomaru diesen Mord begangen hat.
Rashomon, die bald 100-jährige Erzählung des japanischen Schriftstellers Ryunosuke Akutagawa, bildet prototypisch ab, was polizeiliche Ermittler bei ihren Befragungen tagtäglich erleben. Ein Gewaltverbrechen geschieht, die Zeugenaussagen weichen voneinander ab, 7 Zeugen und Beteiligte eines Mordes treten auf und präsentieren ihre Version des vergangenen Geschehens. Jeder Zeuge erzählt eine in sich plausible und glaubwürdige Zusammenfassung des Erlebten. Doch die Widersprüche zwischen den verschiedenen Augenzeugenberichten machen es letztlich unmöglich, die eine Wahrheit zu finden.
Das kommt wirklich vor, 7 Personen, 7 verschiedene Beschreibungen eines Täters. Und wir sagen keiner Person, ja, ihre Aussage, die hilft uns nicht, ist falsch. Weil die war aus Sicht der Person, die wir befragt haben, sicher richtig und wir müssen sie auch entsprechend respektieren.
Josef Bachmann arbeitet seit rund 20 Jahren bei der Polizei. Als Ermittler bei der Kantonspolizei Zürich hat er schon viele Zeugenbefragungen gemacht und eine Menge Erfahrungen gesammelt. Etwa die, dass Erinnern eine komplexe Angelegenheit ist.
Ja, wir stellen oft fest, dass das freie Erinnern schwerfällt. Das hängt natürlich auch vom Zeitpunkt der Befragung zum Ereignis ab. Wenn es natürlich das Ereignis zu nahe an der Befragung ist, dann sind die Leute zum Teil noch wie geschockt und können gar nicht fassen, was passiert ist. Sie schildern irgendetwas, aber sie kommen nicht zum Kern der Sache. Sie können sich vielleicht nicht daran erinnern, was sie auch noch gesehen haben. Und das ist noch ziemlich schwierig und braucht manchmal etwas Einfühlungsvermögen, weil man möchte die Leute ja nicht irgendwie unter Druck setzen. Und da gibt es wirklich Schwierigkeiten. Und wir stellen also immer wieder fest, dass nicht nur das Vergessen oder die Verdrängung Gründe für falsche oder sagen wir mal lückenhafte Aussagen sind, sondern dass die ganzen Umstände und nicht zuletzt auch bei der Polizei zu sein.
Ein Ereignis, unterschiedliche Erinnerungen, viele Wahrheiten. Ein zutiefst menschliches Phänomen, auch wenn die Resultate zur Unzuverlässigkeit unseres Gedächtnisses und damit auch von Zeugenaussagen nicht gerade beruhigend sind. Unser Hirn hat trotz seiner vermeintlich unordentlichen, unpräzisen Art der Speicherung von Erlebtem durchaus ein System. Wir erinnern, was uns sinnvoll erscheint, und wo dieser Sinn fehlt, wird er in unserem Gedächtnis nachträglich konstruiert. Denn jede Erinnerung erzählt uns auch etwas über uns selbst. Passt eine Erinnerung zu unseren Vorstellungen und Erwartungen, dann gibt sie auch unserem eigenen Selbst, unserem Erleben, unseren Wahrnehmungen eine stimmige Bedeutung. Das Gedächtnis ist ein, wenn auch unordentliches, Archiv unserer persönlichen Geschichte, sagt Gedächtnisspezialistin Anne Eschen vom Psychologischen Institut der Universität Zürich.
Man versucht eben, einem Ereignis einen bestimmten Sinn zu geben. Und je häufiger man es erinnert, umso mehr verliert man sozusagen spezifische Details und es wird immer passender einem bestimmten Schema oder einer bestimmten logischen Struktur. Also das hat man oft auch bei Experimenten gefunden, sodass den Leuten eine Geschichte vorgelesen wird, die eigentlich recht unlogisch ist. Und wenn sie die dann wiedergeben, merkt man, dass sie ihnen eine bestimmte logische Struktur gegeben haben. Und bei der bleiben sie dann bei den folgenden Abrufen, weil es einfach Sinn ergibt.
Das Gedächtnis ist eine kreative Instanz, immer bereit, seine Inhalte zugunsten von Sinn, Kohärenz und Erwartung zu verändern. Erinnerungen verändern sich bevorzugt so, dass sie in das Bild passen, das wir uns von der Welt und von uns selbst machen. Wir möchten die Welt verstehen, sie als kontrollierbar erleben und gleichzeitig unsere Integrität, unsere Würde und unseren Selbstwert schützen, selbst wenn wir uns damit, im Extremfall, selber belasten.
Geständnis des Räubers.
Ja, den Mann habe ich getötet. Dabei wollte ich ihn nicht hinterlistig töten. Ich drängte ihn zum Kampf. Bleich vor Wut zog er sein mächtiges Schwert und stürzte sich auf mich. Wie der Kampf ausging, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Unsere Schwerter kreuzten sich 23 Mal. Dann traf mein Schwert den Gegner in die Brust.
Beichte der Frau des Getöteten.
Nachdem der Räuber mir Gewalt angetan hatte, blickte er frech auf meinen gefesselten Mann und lachte höhnisch. Ich stand taumelnd auf und trat auf meinen Mann zu. Ich sagte, ich will sterben, aber du, der du meine Schande mit deinen Augen gesehen hast, sollst mit mir sterben. Ich stach ihm, wie im Traum, einmal zustoßend gerade ins Herz.
Der Geist des Verstorbenen spricht.
Nachdem der Räuber meiner Frau Gewalt angetan hatte, stieß meine Frau einen Schrei aus und sprang plötzlich in den Grund des Waldes hinein. Endlich erhob ich mich müde von den Wurzeln der Zeder. Vor mir blinkte der Dolch, ich nahm ihn und stach mir damit gerade ins Herz.
Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts bemerkte der britische Psychologe Frederick Bartlett, dass das menschliche Gedächtnis auf Sinn aus ist. Die Idee kam ihm bei der Beobachtung eines bekannten Kinderspiels, bei dem sich Kinder reihum eine Geschichte ins Ohr flüstern. Die Geschichte des letzten Kindes hat nur noch selten etwas mit der Geschichte des ersten Kindes zu tun. Denn wer eine Geschichte ins Ohr geflüstert bekommt, versteht oft nur Brocken und füllt die Lücken, meist unbewusst mit Ergänzungen, die ihm logisch erscheinen. Diese Beobachtung konnte Bartlett im Labor wiederholen. Bartlett ließ Erwachsene eine für sie ungewohnte Geschichte lesen. Mussten sie diese erinnern, hatten sie deren Inhalt meist entsprechend ihrem Vorwissen, ihren Erwartungen angepasst.
Das war eine Geschichte, da ging es um einen Kanuausflug von Indianern und die entsprach eben nicht der Logik von Amerikanern. Und wenn sie die Geschichte wiedergegeben haben, dann entsprach das im Prinzip einem Angelausflug, wie sie den kannten und nicht dieser Originalgeschichte.
Bartlett kreierte den Begriff des Schemas. Ein Schema ist ein Muster, geformt sowohl durch den kulturellen und historischen Kontext wie auch durch unsere Persönlichkeit. Wir nehmen bevorzugt jene Informationen wahr, die unseren Schemata entsprechen und blenden aus, was unseren Erwartungen zuwiderläuft. Das gilt auch für die Wahrnehmung von Zeugen, etwa wenn sie als Opfer unter dem Eindruck katastrophaler Ereignisse zu verstehen suchen, was mit ihnen geschieht.
Kurz nach der Explosion, da habe ich weiß noch, dass ich mir die Ohren zugehalten habe, so ein bisschen in die Hocke gegangen bin und dann bin ich einbeinig dort gestanden und bei meinem rechten Fuß habe ich eigentlich nur noch zwei Knochen herauskommen sehen und den Fuß habe ich nicht mehr gesehen. Es hat sich alles ein bisschen in Zeitlupe abgespielt und als ich dann kurze Zeit später bin ich auf dem Boden gelegen und dann habe ich auch gesehen, dass der Fuß noch alles dort ist und im Spital in Zürich hat man mir danach gesagt, dass die Unterschenkelknochen nicht gebrochen gewesen sind. Also ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass es so war. Das war nicht so, konnte nicht sein, dass ich das gesehen habe.
Zura Kohler hat eine Erinnerung, die nachweisbar nicht der Realität entspricht. Das weiß sie. Doch sie sieht es noch immer, dieses Bild, das Bild ihres zerfetzten Beins, aus dem die Knochen herausstehen. Die junge Frau wurde Opfer eines Bombenattentats in einem ausländischen Ferienort. Sie war tatsächlich schwer verletzt, allerdings nicht am Bein wie in ihrer Erinnerung, sondern am Fuß. Das erfuhr sie nach dem Rücktransport in die Schweiz von ihren Ärzten. Dass nicht stimmt, was sie so glasklar erinnert, hat Zura Kohler verunsichert.
Also ich sehe immer noch das alte Bild, es hat sich für mich nicht korrigiert, aber ich weiß, dass es nicht passiert sein kann. Es war für mich eine unangenehme Korrektur, weil ich habe dann auch Bilder, die ich nachher gesehen habe, wie in Frage gestellt. Also ich bin mir einfach nicht mehr ganz sicher gewesen, ob jetzt das, was ich gesehen habe, wirklich gestimmt hat oder nicht. Weil ich kann mich so genau an dieses Bild erinnern nach der Explosion und es ist für mich wirklich so, wie es wirklich passiert ist. Und auch dann halt nachher die Bilder, da war ich mir einfach nicht mehr sicher, ob alles gestimmt hat.
Typisch für Zeugen eines lebensbedrohlichen Erlebnisses hat auch Zura Kohler ausgeblendet, was um sie herum geschah. Sie hat ihren Fokus nach der Bombenexplosion, schwer verletzt, auf das absolut Zentralste eingeschränkt.
Ich habe schon wirklich von Anfang an gemerkt, dass etwas sehr Schlimmes passiert ist. Ich habe meine beiden Füße nicht mehr bewegen können. Ich habe gemerkt, dass beide sehr schwer verletzt sind. Ich habe meinen rechten Arm nicht mehr bewegen können und bin da so am Boden gelegen, mehrere Meter weiter weg, als ich gestanden habe. Und es war so, ich habe den Rauch wahrgenommen rundherum, ich habe die Panik wahrgenommen, aber ich habe nicht rundherum geschaut. Ich habe mich wirklich auf mich konzentriert. Ich habe eine Frau gesehen, ein paar Meter neben mir. Also für mich hatte sie keine Hände mehr und sie hat irgendwie ihren Sohn gehalten. Und ich habe diese Frau gesehen und das hat mir eigentlich gereicht. Ich dachte, ich will nicht mehr solche schlimmen Dinge sehen. Und ich habe mich wirklich nur noch, habe mich auf meine Füße konzentriert und auf mich. Ich bin auch noch irgendwie weiter weggekrochen, aber ich wollte einfach nicht herumschauen. Und ich war sehr klar in den Gedanken und bin dann froh gewesen, als da Leute kamen, die mir geholfen haben.
Müsste sie aussagen, müsste sie beschreiben, was damals genau passiert ist, Zura Kohler könnte es nicht. Da sind falsche Bilder in ihrem Kopf. Da gibt es Lücken.
Es waren wirklich einfach vor allem so die ersten 2-3 Minuten, was ich nicht mehr ganz in die Reihenfolge setzen konnte. Und da haben wir auch sehr lange in der Therapie daran gearbeitet. Es kann auch sein, dass ich dort eine kurze Zeit bewusstlos war und mich darum nicht erinnern konnte. Aber einfach das Bild, das ich da am Anfang gesehen habe und was ich nicht als Wahrheit herausstellte, das hat mir extrem Mühe bereitet, mich auf alles zu verlassen, was ich nachher sah. Ja, es ist nicht einfach, das, was später geschehen ist, das war mir irgendwie, weil das so logisch war, was passiert ist, ist es mir auch viel besser geblieben. Aber ich meine, so eine Explosion, da kann man sich nicht wirklich vorstellen, was da passiert. Das bekommt man nicht richtig mit. Man weiß nicht von der ersten Sekunde an, dass es jetzt eine Explosion ist. Das habe ich erst Minuten später, habe ich da überhaupt auf eine Explosion getippt. Das mit dem Attentat, das habe ich erst viel später eigentlich dann realisiert.
Der Stress, dem Augenzeugen wie Zora Kohler ausgesetzt sind, kann das Gedächtnis extrem beeinträchtigen. Selbst dann, wenn das erinnerte Ereignis äußerst einschneidend war, also im Fokus der Aufmerksamkeit stand und somit eigentlich die besten Voraussetzungen für eine realitätsgetreue Speicherung gegeben waren, sagt Elizabeth Loftus, Gedächtnisforscherin an der California Irvine Universität.
When somebody is experiencing something traumatic, obviously it can lead to a very high degree of stress and arousal.
Wenn jemand ein traumatisches Erlebnis hat, dann kann dies zu einem hohen Stress- und Erregungsniveau führen. Laien haben das Gefühl, dass gerade solcher Stress einen starken Eindruck im Gedächtnis hinterlässt. Tatsächlich aber können diese Erlebnisse das Gedächtnis beeinträchtigen, vor allem wenn es um periphere Details geht. Wenn jemand also extrem gestresst und geängstigt ist, kann er sich danach manchmal nur noch schlecht an die Details der Situation erinnern. Ganz im Widerspruch also zu dem, was ein Laie erwarten würde.
Doch Zeugen stehen nicht nur während des kritischen Ereignisses unter hohem Druck, sondern auch später, dann, wenn sie berichten sollten, was geschehen ist. Polizisten, Anwältinnen und Richter hoffen auf ein verwertbares, detailliertes Zeugnis. Die Öffentlichkeit verhandelt mit. Medien berichten und spekulieren. Und auch die Zeugen selbst erwarten viel von sich, wollen eine gute, nützliche Aussage machen. Unter dem Einfluss so vieler Eindrücke, Erwartungen und Fragen passiert es nicht selten, dass Zeugen nicht mehr wissen, ob sie etwas nun tatsächlich selber beobachtet haben oder ob die Information aus einer anderen Quelle stammt, zum Beispiel aus einem Medienbericht. Sie wissen nicht mehr, ob ihre Erinnerung korrekt oder falsch ist.
Basically, when I get involved in a case and I'm trying to look at, you know, what might have happened and review the materials, I look.
Wenn ich mich mit einem Fall beschäftige, die Akten studiere und versuche zu verstehen, was passiert ist, dann schaue ich zuerst, ob es irgendwelche Hinweise auf Suggestion gibt, ob es Gründe dafür gibt, warum der Zeuge etwas erinnert, das nichts mit der ursprünglichen Erinnerung, sondern mit Suggestion zu tun hat. Und sogar dann, wenn sich solche Einflussfaktoren bestätigen, ist es sehr schwierig, ohne Unterstützung festzustellen, ob eine Erinnerung richtig oder falsch ist.
Suggestive Fragen, Fragen also, die subtil oder offen auf eine bestimmte Antwort ausgerichtet sind, solche suggestiven Fragen sind eine wichtige Quelle verfälschter Erinnerungen. Dabei spielt allein schon die Wortwahl der Fragenden eine wichtige Rolle. So wird etwa die Geschwindigkeit eines Unfallfahrzeuges deutlich höher eingeschätzt, wenn der Ermittler das Wort «zusammenkrachen» anstelle des neutralen Verbs «aufeinanderfahren» verwendet. Die Art der Fragen, die Art der Präsentation von verdächtigen Fotos können Erinnerungen aktiv verzerren. Dabei verfestigen sich die verfälschten Erinnerungen mit jeder Befragung. Was ursprünglich durch einseitige Fragen suggeriert wurde, wird zur Gewissheit. Je öfters Fotos von Verdächtigen gezeigt werden, desto größer ist die Chance, dass Zeugen den Täter wiedererkennen, auch wenn es der falsche ist. Ermittler Josef Bachmann von der Kantonspolizei Zürich kennt diese Gefahren und versucht, die Widersprüche des Polizeialltags unter einen Hut zu bringen. Ja, nichts suggerieren und trotzdem schnell vorwärts machen. Denn Täter könnten flüchten, Zeugen könnten vergessen. Gefragt ist die Kunst, sich unter Zeitdruck in Geduld zu üben.
Da gebe ich immer den Rat, auf alles hören. Nichts weglassen oder irgendwie abwürgen und erst am Schluss irgendwie zusammenfassen oder urteilen. Weil man erlebt immer wieder Überraschungen. Irgendeine kleine Bemerkung kann entscheidend werden. Konkret, es gibt so Fälle, wo irgendwie beiläufig gesagt wurde, man habe irgendeinen Namen gehört, oder? Und so brockenweise, dann, ja, dann protokolliert man das und dann im Laufe der Ermittlungen kommt man zum Beispiel auf ein Umfeld einer Person und findet da einen Vornamen, der ähnlich tönt. Und dann wisst ihr halt, dass ihr genau, was die andere Person gehört hat. Und es kann natürlich entscheidend sein, um jemanden zu identifizieren oder ihm zu beweisen, ja halt, du warst dort oder du hast wirklich etwas mit der Sache zu tun.
Studien zeigen, dass sich die Verwertbarkeit von Zeugenaussagen um über 30% steigert, wenn Zeugen alles berichten, auch vermeintlich Unwichtiges. Dies ist eine der Erkenntnisse aus der 100-jährigen Geschichte der Zeugenaussagenforschung. Von Anfang an stand die Frage im Zentrum, wie man die Qualität von Zeugenaussagen verbessern kann. Konkret, wie Erinnerungspfade von Verzerrungen verschont bleiben. Heute weiß man, es sind verschiedene Bedingungen, die eine gute Zeugenaussage ermöglichen, und diese Bedingungen wiederum ergänzen einander in ihrer Wirkung. Befrager, Anwältinnen und Richter sollten in erster Linie neutrale und offene Fragen stellen und die Zeugen ermuntern, auch den Kontext zu erinnern. Zeugen müssen mehr sagen können als Ja oder Nein. Bei der Konfrontation mit Verdächtigen erhöht sich die Trefferquote, wenn Zeugen die Täter mit Wahrscheinlichkeiten identifizieren dürfen, ohne sich zu 100% für ein Gesicht entscheiden zu müssen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aber ist diese: Wie sehr ein Zeuge auch von der Richtigkeit seiner Erinnerung überzeugt ist, mit der Zuverlässigkeit seiner Aussage hat dies wenig zu tun. Eine Feststellung, mit der sich die Gedächtnisforscherin Elizabeth Loftus unter Psychologen, Juristen, Zeugen und Opferverbänden viele Feinde gemacht hat und sich damit sogar Morddrohungen eingehandelt hat.
I wish that these people would realize that if the wrong person is sent to prison.
Ich wünschte, dass diese Menschen realisieren, wenn die falsche Person wegen verzerrter Erinnerungen oder aggressiver Befragung ins Gefängnis kommt, dann läuft der wirkliche Täter immer noch frei herum, begeht neue Verbrechen und macht weitere Menschen zu Opfern.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.